Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Hallo, dass auch ihr hier vor Ort dabei seid. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr live vor dem Computer sitzt auf www.diolmediatv.de. Und wir freuen uns, dass wir heute 4 Fragen haben. Wir werden aber nur 3 schaffen aus Zeitgründen. Deswegen die letzte Frage, die gestellt wurde, die 4. werden wir nächste Woche machen. Aber wir haben 3 sehr interessante Fragen und wir haben einen interessanten Vers heute. Wir werden heute uns Vers 4 betrachten, Offenbarung 11, Vers 4. Aber bevor wir das tun, lade ich euch ein und uns ein, gemeinsam niederzuknien, um zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen. Schenk du uns Ruhe ins Herz. Schenk du uns Frieden. Gib, dass wir alle unsere Sorgen und alle unsere Lasten vor dich legen dürfen, auf dich legen dürfen. Und dass wir jetzt uns konzentrieren können auf dein Wort. Dass wir Trost bekommen durch dein Wort und Stärke. Und dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest heute. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist, dass du alle Störende fernhältst. Und dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Amen. Amen. So, wir haben heute 3 wirklich interessante Fragen. Die eine ist mehr eine technische Frage, die anderen sind dann mehr so inhaltliche Fragen. Also technisch nicht im Sinne von Videotechnik, da habe ich mich keine Ahnung von, aber im Sinne von Bibelauslegungstechnisch. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, Christopher, du zitierst immer mal wieder, was das Wort im Hebräischen und was das Wort im Griechischen heißt. Nun kann ich aber nicht Griechisch und Hebräisch, wie kann ich das rausfinden? Nun, Punkt Nummer 1, ich kann auch weder Hebräisch noch Griechisch. Ich habe mal angefangen, mir das selbst beizubringen. Aber der Punkt ist, dass Hebräisch und Griechisch man nicht unbedingt können muss, um die Bibel zu verstehen. Warum sage ich das? Wenn wir Hebräisch und Griechisch können müssten, um die Bibel zu verstehen, dann hätte Gott uns die Gabe gegeben, Hebräisch und Griechisch zu verstehen, oder? Logischerweise. Der Punkt ist der, wenn man, als Gott die griechischen Schreiber inspiriert hat, hat er ihnen nicht die Worte diktiert, sondern er hat ihnen Gedanken gegeben. Er hat ihnen Gedanken, eingehaucht, sagt die Bibel, nicht wahr? Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist eingehaucht. Und ein Schriftsteller hat dann sozusagen das Wort dafür verwendet, der gleiche Schriftsteller hat dann ein anderes Wort für den gleichen Gedanken nochmal verwendet. Oder das gleiche Wort für einen anderen Gedanken oder ein anderes Wort für den gleichen Gedanken, ja. Das heißt, nur weil ein Wort das gleiche im Hebräischen ist an allen Stellen, bedeutet nicht, dass immer das gleiche gemeint ist, notwendigerweise. Das heißt, man muss immer den Kontext betrachten, immer das Allgemeine. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, man kann ein bisschen Hebräisch und Griechisch sich natürlich beibringen, wenn man die Zeit hat. Und man kann interessante Ressourcen nutzen. Die beste Ressource, die es gibt im Deutschen, ist die sogenannte Elberfelder Studienbibel. Weiß nicht, hat jemand von euch? Genau, und zwar die mit Sprachschlüssel. Da sind dann so bestimmte Worte im Text unterstrichen. Dann steht da so eine Nummer, 5483, und dann geht man hinten hin und schaut, was ist bei 5483, und dann steht das Wort dort, Hebräisch und Griechisch, und mit Erklärung, da kann man wirklich eine ganze, ganze Menge machen und viele interessante Dinge noch rausfinden, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, aber die sozusagen noch zusätzlichen Reichtum bieten, zusätzliche Informationen. Genau, das ist das eine. Das andere ist, wenn man Englisch kann, weiß nicht, ob der Fragesteller Englisch kann, empfehle ich die Strong's Concordance. Das ist die einzige Konkordanz, die ich kenne, mit Wörterbuch, die sozusagen jedes einzelne Wort verzeichnet. Da kann man sogar eine Wortstudie zum Wort und machen. Da kann man nachschauen, wo überall in der Bibel das Wort und vorkommt. Ja, da kann man das so seitenweise listen. Ja, jeden Vers, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Das ist so ein, ich habe sie, glaube ich, sogar hier. Das ist jetzt aber nicht mal geplant. Das ist dann so ein dickes Buch, ja. Wenn man Englisch, das ist wirklich ganz toll. Und dann kann man so vorwärts und rückwärts und da sind hinten alle, also hier das ist zum Beispiel für und. Ja, das sieht dann so aus. Ich weiß, das sind nur die Verse aufgeschrieben, ja. Das ist nur eine Seite. Könnt ihr das sehen? Genau. Ja, aber Wortstudien zum Wort und sind relativ fruchtlos, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber da kann man wirklich jedes einzelne Wort finden. Aber in der Elberfelder Studienbibel hat man auch hinten solche Angaben zu den ganzen Namen. Am meisten liebe ich es mal, Namen nachzuschauen, weil jetzt so die ganzen normalen Wörter, da man eh keine Grammatik kann, hilft einem das nicht so viel. Aber Ortsnamen, Personennamen, das ist ganz interessant mal zu wissen. Ja, wenn man weiß, wie die Ortsnamen, was die bedeuten, was die Personennamen bedeuten. Wir wissen, Namen tragen immer so eine Bedeutung mit sich. Und wer das hat, wer da Zugriff zu hat, der kann durchaus etwas Interessantes dazulernen. Also das wären die beiden Hilfsmittel, die ich empfehlen würde. Ansonsten kann man auch im Internet auf bibleserver.org.de einfach Bibleserver bei Google angeben. Da findet man auch Bibelübersetzungen mit Strong's Concordance. Da kann man das auch finden. Zweite Frage, jetzt eine inhaltliche Frage. Und zwar zu dem Text in Johannes 8, Vers 5. Johannes 8, Vers 5. Dort heißt es, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Und die Frage ist gestellt, wie ist das mit der Steinigung? Sagt das Alte Testament nicht, dass wenn eine Frau oder ein Mann Ehebruch begehen, müssen sie auf jeden Fall gesteinigt werden, oder? Hat Jesus sozusagen nicht das alttestamentliche Gesetz hier übertreten oder abgeändert? Wir können mal das alttestamentliche Gebot uns betrachten. In 3. Mose 20, Vers 10. Genau, da haben wir es nämlich. 3. Mose 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Also Punkt 1, die Pharisäer haben natürlich nur die Frau dahin gebracht, nicht wahr? Das ist schon mal eine Sache. Die haben einen Unterschied gemacht zwischen dem Ehebrecher und der Ehebrecherin. Gott macht da keinen Unterschied. Aber Punkt 2 ist, und das löst die Verwirrung aus, hier steht, der soll unbedingt getötet werden. Wie steht es in eurer Bibelübersetzung? Habt ihr? Der soll getötet werden, wie? Muss getötet werden, ja? Soll, nicht wahr? Soll sterben, muss sterben, unbedingt, gewisslich, sagen andere Übersetzungen, ja? Also man bekommt die Idee, egal was der macht, und wenn er 100-mal bereut, er muss sterben, ja? Wie kann dann Jesus dieser Frau vergeben? Und was ist das für ein Gott, der sagt, okay, du hast, ist Ehebruch eine Sünde, es gibt ja noch andere Sünden, die hier mit Ehebruch bestraft werden, die so schlimm ist, dass man keine Vergebung mehr bekommen kann. Warum steht hier, der soll unbedingt getötet werden, der muss getötet werden, der soll getötet werden? Was würdet ihr mir sagen? Wie würdet ihr darauf antworten? Aber man kann weiterlesen, ja, da kommen noch mehr solche Gesetze. Ja, das ist... Okay. Ja, aber es steht ja auch, was ist, wenn sie bereut haben? Aber es ist doch gefährlich, wenn es keine Regel gibt fürs Bereuen, oder? Ja, aber Jesus hat sie auch erwischt, nicht wahr? Die Ehebrecherin, und hat sie nicht gesteinigt. Ja, aber das stimmt, das stimmt. Genau, also Jesus macht ganz deutlich, wer den ersten Stein wirft, der muss ohne Sünde sein, nicht wahr? Was uns auch ein bisschen was sagt über den Charakter, den das Volk Israel haben sollte in der Wüste, nicht wahr? Denn was bei Jesus gilt, gilt auch zu sagen, nicht wahr? Gott wollte ein heiliges Volk haben. Punkt Nummer 1. Aber übrigens, gab es einen sündlosen Menschen dort bei der Ehebrecherin? Ja, wen? Jesus war sündlos, nicht wahr? Jesus war sündlos. Und was meint ihr, was die Frau wohl erwartet hat? Also auf jeden Fall hat sie gedacht, ich meine, da standen die Pharisäer da, nicht wahr? Und als normale Jüdin hat sie gedacht, die Pharisäer sind sündlos, nicht wahr? Ich meine, so oft wie die beten, so laut wie die beten, so viel Zehnten wie die geben, das müssen die heiligsten Menschen der Welt sein. So haben die Juden gedacht, die Pharisäer, das sind die ganz oben. Und wenn die nicht sündlos sind, dann kann es keiner sein. Also die werden auf jeden Fall werfen. Aber Jesus, wie du richtig gesagt hast, schreibt in den Sand, nicht wahr? Er sagt, okay, wenn ihr daran Interesse habt, dass die Sünden aufgedeckt werden, wenn ihr es unbedingt wollt, dass Sünden aufgedeckt werden, dann decke ich mal eure Sünden auch auf, ja? Und schreibt in den Sand. Und sie gehen von ihrem Gewissen überführt weg. Okay, das ist klar. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum Jesus sie dann ihr vergibt. Denn es hätte auch sagen können, okay, dann müsst ihr alle gesteinigt werden. Ja, das sagt er, aber warum vergibt er? Wenn das Gebot sagt, er soll unbedingt getötet werden, ja. Ja, das stimmt. Aber manch einer hat die Idee beim Lesen, dass es Sünden gibt, nicht wahr? Und dann Sünden, nicht wahr? Und dann gibt es aber die Sünden, wo es heißt, da soll er unbedingt getötet werden, nicht wahr? Man kriegt diese Idee beim Lesen, dass es da Sünden gibt, die sind so schrecklich, dass man einfach unbedingt getötet werden muss, egal was passiert. Aber jetzt eine sehr wichtige Frage. Wo kommt zum ersten Mal dieser Satz vor, da musst du unbedingt oder da musst du auf jeden Fall sterben? Bei Adam und Eva. Und zwar kommt es sogar, im Hebräischen heißt es, da musst du sterbend sterben, also doppelt, ja, also ganz sicherlich. Gott sagt zu ihnen, dann bist du verloren. Wenn du davon isst, dann bist du definitiv verloren. Heißt das, dass es dann keine Gnade mehr gab? Sondern wir sehen am Beispiel von Adam und Eva, selbst wenn man ein Gebot übertritt, wo es heißt, dann musst du unbedingt definitiv sterben, gibt es noch die Möglichkeit der Gnade, wenn ich in Anspruch nehme, dass jemand anderes diesen Preis bezahlt? Der Preis muss bezahlt werden. Der Tod muss gestorben werden, aber Jesus bietet an, dass er das für mich tut. Und dann haben sie dieses Lamm geschlachtet, ja, das Tier, um zu zeigen, dass Jesus für die Menschen sterben wird. Das heißt, dieses Gebot, auch wenn es hier heißt, er muss unbedingt getötet werden, es steht im Hebräischen, glaube ich, das genau das gleiche wie auch in 1. Mose 2. Vers 16 ist es, glaube ich. Das heißt, das, was bei 1. Mose 2 gilt, gilt auch hier bei 3. Mose 20. Und deswegen gilt für jede Sünde, egal wie weit wir gegangen sind, wie tief wir gefallen sind, dass wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir Vergebung bekommen. Und das ist sehr wichtig. Und deswegen zeigt Jesus uns in Johannes 8, wie diese Regeln damals ausgeführt. Und deswegen lesen wir nicht ständig von Steinigung im Alten Testament. Ganz, 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 ganz selten. Ja. Die Regel war, dass die Leute sich bekehrt haben und zum Heiligtum gegangen sind und ihre Sünden bekannt haben. Ja. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Die letzte Frage für heute ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Und zwar geht es um die Frage, ob Frauen in den Tempel durften. Die Fragesteller, ich glaube, es war eine Fragestellerin, ich weiß nicht mehr genau, vermutlich war es eine Fragestellerin, hat gefragt, sie hat mal gehört, dass Frauen es ihnen nicht erlaubt war, in den Tempel hineinzugehen. Und wenn den Frauen es nicht erlaubt ist, in den Tempel hineinzugehen, wie sollen sie dann Sündenvergebung bekommen? Was meint ihr, war es Frauen erlaubt, in den Tempel zu gehen, ja oder nein? Woher wissen wir, dass es Frauen erlaubt war, in den Tempel zu gehen? Genau, schauen wir das mal an in Lukas 2. Lukas 2. Und zwar, wir haben die Prophetin Hanna, genau, Vers 36, nicht wahr? Da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also, wenn sie nicht vom Tempel wich, dann muss sie im Tempel gewesen sein. Ja? Man kann nicht vom Tempel nicht weichen, wenn man gar nicht da sein darf. Der zweite Punkt ist, dass Maria und Josef mit dem kleinen Baby Jesus in den Tempel hineingehen. Kennt ihr im Alten Testament auch eine Geschichte, wo eine Frau am Tempel gewesen ist oder im Tempel? Hanna. Genau, haben wir gesagt. Heißt auch Hanna, nicht wahr? Was für ein Zufall? Das ist kein Zufall. Und zwar in 1. Samuel 2, 1. Samuel 1 finden wir Hanna im und am Tempel. Wie hieß damals der Priester? Das war der Priester Eli, nicht wahr? Und dann, ihr kennt die Geschichte, die Hanna hatte einen Mann, der noch eine zweite Frau genommen hatte, weil die Hanna unfruchtbar war und er wollte unbedingt Kinder haben. Und das war die Penina, nicht wahr? Und die Penina war nicht ganz so lieb zu der Hanna, hat sie geärgert und hat sie betrübt. Und eines Tages beim Fest ist die Hanna dann zum Priester, oder nicht zum Priester, zum Heiligtum gegangen. Und wir lesen ab Vers 9, und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Und dann, in Vers 14, hören wir den Tadel. Was ist der Tadel? Ist der Tadel: Hanna, du hast hier nichts zu suchen, du bist eine Frau, du darfst nicht in den Tempel? Denn der Tadel ist, er glaubt, sie ist betrunken, ja? Wenn es nicht erlaubt gewesen wäre, für eine Frau in den Tempel zu gehen, hätte er schon längst, hätte nicht erst geguckt, was sie macht, er hätte sofort gesagt: raus mit dir. Sondern wir können hier sehen, dass auch eine Frau in den Tempel durfte. Das heißt natürlich, in das Heilige und Allerheiligste hinein? Natürlich nicht, weil das war nur den, das war aber für die Männer, die allermeisten Männer verboten, das war nämlich nur den Priestern, nicht wahr? Vorbehalten. Das waren aber sowieso nur einige wenige Familien. Genau. Also, das waren interessante Fragen. Wenn ihr mehr Fragen habt, wir haben noch eine Frage bekommen, die werden wir nächstes Mal machen, aus Zeitgründen schaffen wir es jetzt leider nicht mehr. Werden wir aber dann, Stimmt, das letzte Mal eine Frage. Ich habe sie mir nicht gemerkt. Achso, ja, okay, lass mich das ganz kurz erklären. Das dauert nur 2 Minuten, die andere Frage würde länger dauern. Und zwar war hier letzte Woche, das stimmt, das habe ich vergessen, hatte ich versprochen, dass wir es diese Woche machen. Können wir es nächste Woche machen? Okay, dann machen wir es nächste Woche auch, dann haben wir schon 2 Fragen für nächste Woche. Wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt sie auf, schickt sie uns an fragen@joelmediatv.de. Ist jetzt auch eingeblendet? Ganz genau, fragen@joelmediatv.de. Und dann werden wir diese Frage nächste Woche dann auch noch mit behandeln. Jetzt kommen wir zur Offenbarung. Wir haben uns in welchem Offenbarungskapitel aufgehalten? Offenbarung 11. Schlagen wir Offenbarung 11 auf. Offenbarung 11 und dort haben wir diesmal Vers 4. Mal eine kurze Zusammenfassung, was haben wir letzte Woche gehört? Wir haben letzte Woche gesprochen über Vers 3. Was war in Vers 3 das Wesentliche? Über was haben wir gesprochen in Vers 3? Über die zwei Zeugen, richtig? Und wir haben nach langem Studium etwas bewiesen, was viele von euch schon vorher wussten oder es kaum an sich halten konnten, es zu sagen. Nämlich, dass die zwei Zeugen was sind? Das Alte und das Neue Testament, nicht wahr? Die über einen langen Zeitraum, über den Zeitraum der 1260 Tage, die wie viele Jahre sind? 1260 Jahre, über die Zeit des Mittelalters hinweg geweissagt haben. Das heißt, sie haben Prophezeiungen, die schon damals aufgeschrieben wurden zur Zeit des Alten und Neuen Testaments, haben sich erfüllt. Aber die Zeugen sind bekleidet mit was? Mit Sacktuch. Da steigen wir nochmal ein. Wir haben das ganz kurz letztes Mal angesprochen mit dem Sacktuch. Wir wollen das noch ein bisschen erweitern und dann direkt in Vers 4 gehen. Wir können Vers 4 schon mal bitte. Nee, machen wir noch nicht. Schauen wir uns mal Vers 3 an. Dass sie bekleidet sind mit Sacktuch. Könnt ihr euch erinnern, was wir letzte Woche gesagt haben über das Sacktuch, was das ausdrücken soll? Trauer. Wir hatten einige Beispiele angeführt. Ich möchte noch ein, zwei Beispiele hier euch geben, die nicht so unwichtig sind. Schaut mal in 2. Könige 19. Zweite Könige 19. Zweite Könige 19, Vers 1 und 2. Zweite Könige 19, Vers 1 und 2. Es heißt dort: Und es geschah, als der König Hiskia dies hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte Eliakim, der über den Palast gesetzt war, und Schebner, den Schreiber, samt den Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Jetzt, warum haben sich der König und die Diener in Sacktuch gehüllt? Hier, wir kennen ein bisschen die Geschichte von Hiskia, was da passiert. Er wurde belagert, er wurde angegriffen. Und als Ausdruck dieses Angegriffenseins, dieses Attackiertwerdens, hat er jetzt zu Gott gebetet, hat er ein Sacktuch getragen, um Gott deutlich zu machen: Ich möchte beten, ich möchte fasten, ich möchte meine Seele demütigen, dass du mir hilfst. Ja? Das heißt, es war nicht nur ein Zeichen der Trauer, sondern auch ein Zeichen des Angegriffenseins. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass diese zwei Zeugen Symbole sind für das Alte und Neue Testament, die in dieser mittelalterlichen Zeit angegriffen wurden. Könnt ihr euch noch erinnern, wodurch wurden sie angegriffen? Wodurch hat man die Bibel angegriffen? Ja? Indem man sie aus dem Verkehr gezogen. Wie hat man sie aus dem Verkehr gezogen? Sie war unbekannt. Warum war sie unbekannt? Sie war. Ja. Für wen war sie verboten? Für das gemeine, normale Volk war sie verboten. Und wenn man eine gehabt hätte, in welcher Sprache stand sie normalerweise? Latein. Da geht es uns dann genauso wie mit Griechisch und Hebräisch. Latein konnten die meisten dort auch nicht verstehen. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, erzählt, selbst die Theologiestudenten haben keine Bibel zu Gesicht bekommen. Ich war Martin Luther, war Doktor der Theologie, bis er irgendwann mal eine Bibel in den Händen hielt. Ich dachte, wow, das gibt's ja gar nicht. Dieses Buch existiert tatsächlich. Ja. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie niedrig sozusagen das Bildungsniveau und das kulturelle Niveau war. Interessanterweise sagt man, dass wahrscheinlich das allgemeine gesellschaftliche Niveau vor dem Mittelalter sehr, sehr viel höher war und allein oder vor allem durch den Wegfall der Bibel die Menschen sehr, sehr degeneriert sind in ihrem Denken, in ihrer Kultur. Man hat viele Hinweise darauf, dass wenn Missionare dieser übrig gebliebenen apostolischen Kirchen, es gab ja überall so kleine versprengte Gruppen von Waldensern, Albigensern, Iroschotten, wenn die irgendwo hinkamen, haben die nicht nur die Bibel mitgebracht, die haben den Leuten auch wieder beigebracht, wie man richtig Ackerbau betreibt. Die haben den Leuten gebracht, wie man richtig ein vernünftiges, ordentliches, menschenwürdiges Leben lebt. Ich meine, ihr wisst, ihr kennt so Berichte aus dem Mittelalter, wie es ja so oft zugänglich war. Das heißt, wo überall, wo die Bibel war, war gleichzeitig auch Kultur und also Fortschritt sozusagen. Ja. Und wo die Bibel nicht war, ging es immer weiter bergab. Und als dann Martin Luther auf die Szenerie kam, die Bibel übersetzt hat, brauchte man nicht lange zu warten. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten gab es nicht nur im religiösen Gebiet eine große Reformation, es gab auch kulturell plötzlich eine große Reformation. Es gab die Aufklärung, nicht wahr? Plötzlich hat sich der gesellschaftliche Standard unglaublich erhöht. Menschen haben wieder selbst gedacht. Und ich wage zu behaupten, dass in unserer Zeit, wo die Bibel zwar überall verfügbar ist, aber keiner mehr dran glaubt, nicht wahr? Weil wir sie für ein Märchenbuch halten, dass einer der Hauptgründe ist, warum die Gesellschaft sich immer weiter auf dem Sinkflug befindet, nicht wahr? Ich will ja nicht über die Jugendlichen schimpfen, weil ich mir selbst noch einer. Aber dieser allgemeine Sinkflug, der moralische und kulturelle Sinkflug der Gesellschaft hat damit zu tun, dass wann immer die Bibel bekannt und geglaubt wird, geht es der Menschheit immer besser. Wann immer sie attackiert wird, geht es ihr schlechter, wenn sie keinen Einfluss hat. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man der Bibel den Einfluss nehmen kann. Entweder man verbietet sie oder man übersetzt sie in eine Sprache, in der man sie nicht lesen kann, oder man kettet sie an Klosterwände an. Oder aber man behauptet, ja, die Bibel kann jeder lesen, ist halt nur ein Märchenbuch. Nicht wahr? Das ist nicht von dem, das ist nicht von dem, das ist eine Lüge, das ist ein Märchen, das ist eine Fabel, das haben die später zusammengeschrieben. Also glaubt es keiner mehr, nicht wahr? Da kann man es noch lesen als Kindergeschichten, aber keiner hält es mehr wirklich für die Wahrheit und dann ist es genauso gut, als wenn sie verboten wäre. Es ist eigentlich fast sogar noch schlimmer. Ja. Deswegen nennt man ja auch, habe ich glaube ich das mal auch gesagt, im Mittelalter, im Englischen das Mittelalter die The Dark Ages, das Finstere. Man sagt das finstere Mittelalter, nicht wahr? Es war finster. Und wir haben letztes Mal schon den Text angeschaut in Offenbarung 6, Vers 12, wo es darum geht, dass die Sonnenfinsternis auch mit einem Sack dargestellt wird. Schaut mal mit mir noch einen Text dann in Daniel 9. Daniel 9. Ah, in 1. Mose 37. Erste Mose 37, Vers 34. Erste Mose 37, Vers 34. Die Bibel sagt, und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Warum hat Jakob sich Sacktuch angezogen? Was meint ihr? Nach dem Text. Warum hat er sich Sacktuch angezogen? Er war traurig, ja, aber warum war er traurig? Es war nicht nur Trauer, sondern es war eine besondere Trauer, eine bestimmte Trauer. Er hat einen Verlust erlitten. Ja? Er war nicht einfach nur traurig, sondern er hat etwas verloren, was er vorher hatte. Und wenn es hier heißt, dass im Mittelalter die Bibel, die zwei Zeugen, auch in Sacktuch gekleidet sind, ist es auch ein Symbol dafür, dass sie etwas verloren haben. Was haben sie verloren? Was hat die Bibel verloren? Was hat sie verloren? Ich meine, die Bibel hat symbolisch gesehen, ist ja nur symbolisch gesehen, die Bibel hat ja keine Gefühle, nicht wahr? Die Bibel ist ja nicht traurig. Aber symbolisch gesehen hat sie etwas verloren. Was hat sie denn verloren? Das Wort Gottes kann nicht das Wort Gottes verlieren. Was hat die Bibel verloren? Die Bibel hat auch nicht an Wahrheit verloren. Was hat sie verloren? Sie hat auch keine Kraft verloren. Das Wort Gottes hat immer Kraft. Was hat sie verloren? Ja, was hat sie dadurch verloren? Gültig ist immer noch. Sie kann ihre Gültigkeit nicht verlieren. Autorität hat sie immer noch. Was hat sie verloren? Sie hat Menschen verloren, Leser verloren. Leser, die sie lesen, denn was nützt es der Bibel, dass sie Autorität und Gültigkeit und Würde und alles hat, was sie immer noch hat, aber keiner nutzt sie. Denn die Bibel ist für uns nur zum Nutzen, wenn wir die Autorität anerkennen, wenn wir sie lesen, wenn wir sie umsetzen. Ansonsten, ich meine, ich kann mir die Bibel in den Schrank stellen und die Bibel hat Autorität, sie ist das Wort Gottes, sie ist die Wahrheit, hat nichts davon verloren, aber wenn ich sie nicht lese, ist das so, als wenn es einfach an mir vorbeizieht. Es ist noch da, aber sie hat mich sozusagen verloren. Ja, sie ist, und das macht sie so traurig. Und die Bibel hat dort erzwungenermaßen zum Teil auch einfach, weil die Leute selbst nicht mehr wollten, Leser verloren. Und ich glaube, dass es auch eine Lektion für uns ist, nicht wahr? Schaut uns noch einen Text an, in Daniel, jetzt aber zu Daniel 9. Dann gehen wir gleich zu Vers 4, zu dem heutigen Thema. Daniel 9. Daniel 9 und dort Vers 3. Dort heißt es, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Jetzt, warum hat Daniel in Sacktuch gebetet? Warum hat er gefastet? Was war der Grund? Er wollte was wissen. Was wollte er wissen? Er wollte etwas verstehen, ja, okay. Es ging auch um die Prophezeiung. Ja? Jetzt, wenn ihr kennt ihr das Gebet, habt schon alle gelesen, oder? Das Gebet von Daniel 9. Was betet er die ganze Zeit, jetzt die nächsten gut 20 Verse? Fast 20 Verse. Sündenbekenntnis noch konkreter. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Das Volk war untreu gewesen, ja, das Volk war untreu gewesen, zwar über viele Jahrhunderte. Und was ist das äußere Zeichen der Untreue des Volkes? Sie sind unter der Herrschaft eines anderen Königs. Sie sind in Babylon, ja, das stimmt, aber davon betet er nicht so viel. Davon spricht er nicht so viel. Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Was ist seine Situation, jetzt, wo er gerade in Babylon ist? Was soll denn Vers 16? O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem. Jetzt, was war mit dem Stadt Jerusalem passiert? Die war? Bin ich nur eingenommen. Zerstört, da war nichts mehr. Da war nur noch Ruin. Und er betet darum, weil er weiß, diese Einnahme oder diese Zerstörung von Jerusalem, das Volk Israel sollte nach Babylon weggeführt werden, aber nicht für ewig, sondern für wie lange? Für 70 Jahre. Und er wusste, die Zeit kommt, wenn das wieder aufhört. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 70 Jahren, wo die Stadt Jerusalem, über der Name Gottes ausgerufen ist, ja, das sagt die Bibel, über der dein Name ausgerufen ist, zerstört ist. Ja, Ruinen. Keiner kann da richtig wohnen. Aber da Daniel weiß, wenn die Prophezeiung zu Ende ist, wenn die Zeit vorbei ist, dann wird es wieder sozusagen eine Reformation geben und die Stadt wird wieder aufgebaut. Erster Tempel mit seinem Sacktuch drückt er also nicht nur die Trauer aus, dass das verloren gegangen ist, er drückt auch die Erwartung aus, dass dies wieder hergestellt wird. Dass die Stadt wieder in ihrem alten Glanz erstrahlt. Übrigens, nebenbei gesagt, völlig Exkurs, okay? Kleine Klammer auf. Schaut mal mit mir in Vers 18. Dort heißt es, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Habt euch mal Gedanken gemacht, warum das in der Bibel immer wieder steht, die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, das Volk, das nach deinem Namen genannt ist? Oder manchmal sagt er auch die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, das Volk Gottes, über dem dein Name ausgerufen ist. Habt ihr mal Gedanken gemacht, warum das da so steht? Ja? Ja, das ist sein Volk, nicht wahr? Jetzt dieses Bild, dein Name ist über uns ausgerufen oder die Stadt ist nach deinem Namen genannt. Woran erinnert euch das? Das gehört ihm, ja. Ja, der macht quasi einen Stempel drauf, nicht wahr? Aber wo machen wir das in unserem Leben, dass der Name eines anderen über uns gerufen wird? Wo wir den Namen eines anderen tragen? Bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit entscheidet sich die Frau, dass der Name des Mannes über ihr ausgerufen wird, sozusagen. Dass sie nach dem Namen ihres Mannes genannt wird. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen. Manchmal entscheidet man sich auch, seinen eigenen Namen zu behalten. Nicht wahr? Wenn man eine große Künstlerin ist und so bekannt geworden ist oder Sportlerin oder manche machen einen Doppelnamen, okay. Aber in aller Regel wird die Frau genannt nach dem Namen. Das heißt, und wenn Gott sagt, das Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, die Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, sagt er, ich bin mit dieser Stadt verheiratet. Deswegen nennt er die Stadt Jerusalem ja auch seine Braut. Deswegen sagt er ja auch, das nennt er auch sein Volk, seine Braut, weil es seinen Namen trägt. Es ist, mit anderen Worten, wir tragen dann den Nachnamen Gottes. So eng, nicht wahr? Und das soll ja ausdrücken, dass man eng zusammengehört, nicht wahr? Dieser Identitätswechsel ausdrücken, es ist jetzt ein Fleisch geworden. Das sagt Gott. Gott sagt, indem ich meinen Namen ausrufe über diese Stadt, ich habe diese Stadt geheiratet. Ich bin der Ehepartner von der Stadt, von dem Volk. Nicht einfach nur, das ist meins, Stempel, sondern es ist diese Verbindung, nicht wahr? Schöner Gedanke, oder? Klammer zu. Daniel bittet also, dass diese Stadt, über der Gottes Name ausgerufen ist, wieder aufgebaut wird. Die Prophetie hatte vorher gesagt, es wird einen Zeitraum geben, wo sie zerschlagen ist, wo sie zerstört ist. Und dann soll sie wieder aufgebaut werden. Und wir haben ja in Offenbarung 11, Vers 3, auch diesen Zeitraum gehabt von den 1260 Jahren, die vorhergesagt waren, dass das Buch, das nach Gottes Namen genannt ist, nicht wahr, das Wort Gottes, auch angegriffen ist, da niederliegt, in Sack und Asche. aber weil es Sacktuch anhat und durch diese Parallele können wir sehen, dass sozusagen erst eine Hoffnung besteht, dass das Ganze sich wieder ändert, nicht wahr? Dass etwas passiert. Und wir werden noch im Laufe der Zeit studieren, was hier passiert ist. Könnt ihr? Absolut.
Er wurde ja gefragt, ja, wo er das Herrenblut den Sacktuch abgelegt hat. Ja? Mhm. Warum? Das heißt also, er hat sich ja da vor Gott gedemütigt, ja, weil er Gott erweichen wollte, dass er dieses Kind am Leben ist. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man dieses Sacktuch
hat. Genau, das ist das, was wir gerade versuchen darzustellen, dass dieses Sacktuch verschiedene Aspekte hat. Nicht? Was hat den Aspekt, dass man etwas verloren hat, dass man überhaupt traurig ist, dass man auf etwas wartet, wie hier, dass man angegriffen ist, wie beim Hiskia. Und all diese Punkte spielen so ein bisschen rein, auch bei dieser Geschichte mit der Bibel und dem Mittelalter. Jetzt also haben wir gesagt, gehen wir jetzt zur Offenbarung 11 zurück. Zur Offenbarung 11. Und dort Vers 4. Also wir haben jetzt über diese beiden Zeugen gesprochen. Das Alte und das Neue Testament, beide Zeugen von Gott, nicht wahr? Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen, was zu haben? Ewige Leben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Zeugen. Sie weissagen, die Prophetie, 1062 Tage, sind Sack und Asche sozusagen bekleidet mit Sacktuch. Vers 4, das ist unser heutiger Vers. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Punkt. Also worum geht's? Es geht um zwei Ölbäume und um zwei Leuchter. Müssen wir noch interpretieren, was die Ölbäume darstellen, was die Leuchter darstellen? Ja oder nein? Müssen wir es noch interpretieren? Lest mal, was ist das erste Wort in diesem Vers? Diese sind oder das sind. Was bedeutet das? Er bezieht sich auf Vers 3. Das heißt, er sagt, diese zwei Zeugen, die wir nach anderthalb Stunden Studium als identifiziert haben als das Alte und das Neue Testament, er sagt, die sind, was? Die zwei Ölbäume und das sind die beiden Leuchter. Also zum ersten Mal in der Geschichte unseres Offenbarungsseminars müssen wir nicht klären, was das bedeutet. Okay, wir wissen schon. Das ist das Schöne. Je tiefer man in die Offenbarung reingeht und je mehr man herausfindet, desto mehr erklärt sie sich dann selbst. Nicht wahr? Man muss jetzt gar nicht mehr groß. Wenn man jetzt Vers 4 alleine studieren würde, müssten wir durch die ganze Bibel gehen, um herauszufinden, was das bedeutet. Und dann würden wir am Ende auch darauf kommen. So wissen wir schon, weil wir Vers 3 studiert haben. Es sind das Alte und das Neue Testament. Aber weil wir jetzt noch nicht nach Hause gehen wollen, wollen wir uns nicht die Frage stellen, was bedeuten die? Sondern wir wollen uns die Frage stellen, warum werden das Alte und das Neue Testament als Ölbäume bezeichnet und warum werden das Alte und das Neue Testament als Leuchter bezeichnet? Und dazu müssen wir natürlich auch wieder durch die ganze Bibel gehen. Weil das ist ja nicht das Allergewöhnlichste und die meisten von euch hätten wahrscheinlich auch bei Leuchter, mindestens bei Leuchter, nicht sofort an die Bibel gedacht, nicht wahr? Sondern an was anderes. Und wir wollen die Frage stellen, was hat es damit auf sich, dass die Bibel, Alte und Neue Testament, hier symbolisch als Ölbäume und als Leuchter dargestellt werden. Nebenbei gesagt, haben Ölbäume und Leuchter miteinander was zu tun? Was haben sie miteinander zu tun? Das Öl. Denn das Öl vom Ölbaum wird verwendet für die Leuchter. Wir hatten letztes Mal oder vorletztes Mal diese Frage über das Öl. Könnt ihr euch erinnern, das kaltgepresste Olivenöl? Kommen wir nochmal drauf zu. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen erstmal an, wofür der Ölbaum steht. Also Ölbaum ist eigentlich der Baum, der Oliven hat, nicht wahr? Das ist der Ölbaum. Schauen wir mal einige Beispiele an. Psalm 52, Vers 8. Ein bisschen mal suchen und forschen. Psalm 52, Vers 8. Es hätte Vers 10 sein sollen, seht ihr? Das ist das Problem, wenn man mit einer englischen Bibel studiert. Im Psalm sind die Verse immer anders als in der deutschen. Vers 10. Vers 10. Psalm 52, Vers 10. Psalm 52, 50, Vers 10. Was? Das ist wahrscheinlich Vers 8 dann. Vers 8 wahrscheinlich bei dir. Wahrscheinlich hast du die gleiche Verseinteilung wie im Englischen. Was für eine Übersetzung hast du? Welche Sprache? Serbisch. Okay. Weil die Deutschen, vor jedem Psalm gibt es so eine Einführung, nicht wahr? Könnt ihr das lesen? Da steht dem Vorsänger, ein Maskil von David, als Dog, der Edomiter kam und Saul anzeigte. Da steht kurz, was der Hintergrund ist, nicht wahr? Wahrscheinlich ist das bei dir noch kein Vers, oder? Aber bei uns ist das schon Vers 1 und 2. Das ist nur die Einleitung bei dir, nicht wahr? Genau, und das im Englischen ist auch nur die Einleitung, dann kommt Vers 1 und bei uns ist dann Vers 1, Vers 3, so. Okay. Nur, also wenn ihr mal im Englischen, wenn ihr mal aus dem Englischen jemanden übersetzt, der aus dem Psalm zitiert, dann wisst, dass meistens es ein oder zwei Verse weiter ist, aber das nur nebenbei. Gut. Lesen wir also Vers 10 oder Vers 8 im Serbischen. ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes für immer und ewig. Also symbolisch gesehen befindet sich der Ölbaum wo? Im Hause Gottes oder im Tempel. Jetzt ganz kurz nur zu der Geschichte. Wer von euch kennt die Geschichte von Doeg, dem Edomiter, und David? Was war die Geschichte, als David jetzt hier vor diesem Doeg spricht? Das war Shimei. Das war später, das ist in 2. Könige. Ne, nicht 2. Könige, 2. Samuel. Aber die Geschichte, die hier ist aus 1. Samuel. Du meinst ja, als Absalom ihn dann verfolgt hat. Das war dieser Shimei, Shimei, der mit Stein nach ihm geworfen hat. Das war es aber 2. Samuel 16, glaube ich. Das ist aber 1. Samuel. Und zwar, wann, da ist es die Geschichte, als David vor dem Saul weggelaufen ist. Kennt ihr die Geschichte? Das ihr wisst, in 1. Samuel 17 ist David gegen Goliath. David wird hochberühmt, die Menschen laufen ihm nach und der Saul wird neidisch. Saul heiratet die Frau David heiratet die Frau vom Saul und er flieht dann. Was habe ich gesagt? Die Tochter vom Saul. Und er flieht dann. Und in 1. Samuel 20, könnt ihr zu Hause nachlesen, ist die Geschichte, wie er dann zu den Priestern von Nob kommt. Zu den Priestern, ja. Ganz abgewetzt, abgehetzt und er bittet um die Schaubrote. Ob er die Schaubrote essen darf. Und er bekommt sie. Er bekommt auch das Schwert, das zerbrochene Schwert vom Goliath. Und er macht einen Fehler. Er sagt nämlich dem Priester nicht, dass er auf der Flucht ist. Das kommt den Priestern her teuer zu stehen. Ein Kapitel weiter. Weil der Saul alle Priester umbringen lässt, weil er die des Verrates bezichtigt. Und der Grund, warum der Saul das mitbekommt, wo der David sich versteckt hat, liegt an diesem Doeg, der Edomiter, der sich dort befindet und er sieht, der David kommt, der David ist hier. Und der das dann weiterberichtet an Saul und so, sodass Saul ihn weiter verfolgen kann. Das heißt, dieser Doeg ist ein Verräter. Ein boshafter Verräter im Dienste Sauls, der aber in der Nähe von David dort gewesen ist, der ihn gesehen hat und dann still und heimlich ihn verraten hat. Das ist der Kontext. Und jetzt schaut mal, was er sagt, der David in Vers 3. Wir lesen mal Vers 3, ja, im Serbischen auf Vers 1. Was rühmst du dich des Bösen, du Tyrann? Er spricht jetzt quasi, das ist quasi ein Psalm rhetorisch gesprochen an diesen Doeg. Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser. Du Betrüger, du ziehst das Böse dem Guten vor, redest lieber Lüge als Gerechtigkeit. Du liebst alle verderblichen Worte, du trügerische Zunge. Also es ist immer die gleiche Idee. Du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger, du bist ein Verräter. So wird auch Gott dich stürzen für immer. Er wird dich wegraufen und herausreißen aus dem Zelt und dich ausrotten aus dem Land der Lebendigen. Das werden die Gerechten sehen und sich fürchten und sie werden über ihn lachen. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte, sondern sich auf seinen großen Reichtum verließ und es seiner Habgier mächtig wurde. Jetzt Vers 10. Ich aber, wer ist ich? David. Ich aber, was bedeutet aber? Im Gegensatz zu. Das heißt, da haben wir Doeg, der Verräter, der Lügner, der Betrüger, der Böses im Sinn hat. Er beschreibt ihn und dann sagt er, ich aber, David, im Gegensatz dazu, bin was? Ein grüner Ölbaum. Das heißt, der Ölbaum steht dann wofür, wenn das das Gegensatz ist zu dem, was der Edom ist, für den Doeg ist. Er steht für die Wahrheit, nicht für die Lüge, nicht für die betrügerische Zunge, für die Wahrheit und für die Treue und für die Gerechtigkeit. Macht das Sinn? Er beschreibt den Doeg ganz ausführlich, du Lügner, du Betrüger, du Verräter, der du Gerechtigkeit nicht liebst. Er sagt, ich aber, im Gegensatz zu dir, bin wie ein Olivenbaum, ein grüner Olivenbaum. Ich vertrete das nicht, was du machst. Das heißt, wenn die Bibel als Olivenbaum dargestellt wird, was können wir schlussfolgern? Die Bibel ist wahr und treu und gerecht, nicht wahr? Also haben wir schon mal einen Punkt hier gesehen. Könnt ihr sehen, warum die Bibel Olivenbaum verwendet? Für sich selbst? Oder Ölbaum? Gut, gehen wir weiter. Schauen wir das nächste an, und zwar in Jeremia 11, Vers 18. Nee, das lassen wir mal. Wir haben nicht die Zeit dazu. Gehen wir gleich zu Hosea 14, Vers 6. Hosea 14, Vers 7. Ach, Entschuldigung. Immer das gleiche. Hosea 14, Vers 7. Hosea 14, Vers 7. Das heißt es, seine Schößlinge sollen sich ausbreiten. Es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Wofür steht hier der Ölbaum? Oder warum? Was soll der Ölbaum ausdrücken? So? Nein, nicht ganz. In dem Vers, wo er sagt, er soll so schön sein wie der Ölbaum. Das heißt, der Ölbaum steht für was? Für Schönheit. Ganz einfach, das ist, was der Text sagt. Der Ölbaum war ein Symbol für Schönheit. Hosea 14, Vers 7. Hosea 14, Vers 7. Habt ihr das? Schön. Wie ein Ölbaum. Das heißt, wenn die Israeliten, wenn die Hebräer an einen Ölbaum gedacht haben, haben sie nicht nur an Wahrheit und an Treue und an Gerechtigkeit gedacht, sie haben auch an Schönheit gedacht. Jetzt, warum würde die Bibel sich Ölbaum nennen, wenn der Ölbaum für Schönheit steht? Ist die Bibel schön? Ja, der Inhalt ist schön, ja, das stimmt. Das ist sehr schön, ja? Ja? Das heißt, der Inhalt ist schön, das, wovon sie spricht, ist sehr schön. Wie ist es mit der äußeren Form? Die Sprache ist auch schön, oder? Gut, da muss man natürlich zustehen, dass man, wenn man die Ursprachen könnte, dann noch ein bisschen mehr Erleuchtung hätte als wir Deutschen. Habt ihr gewusst, dass, habe ich glaube ich schon erzählt, oder? Dass 40% des gesamten Alten Testamentes in Poesie geschrieben sind? Das heißt, zwei von fünf Versen sind in Gedichtform geschrieben. Das ist ein halber Gedichtband, die Bibel eigentlich. Nicht nur die Psalmen, auch Hiob, weite Teile der Prophetie sind in Poesie geschrieben. Das heißt, es ist nicht einfach nur Informationen, die richtig sind, sondern sie sind oft sehr schön verpackt, nicht wahr? Mit vielen kleinen neckischen Ideen. Wer von euch kennt diese alphabetischen Psalmen? Habt ihr was davon gehört, von diesen alphabetischen Psalmen? Psalm 119 zum Beispiel, wo immer 8 Verse mit einem Buchstaben anfangen. Es ist schade, dass man das nicht übersetzen kann, nicht wahr? Dadurch, das sind so Kleinigkeiten, die sind völlig unwichtig für unsere Erlösung, nicht wahr? Aber da geht so viel verloren. Im Hebräischen, wenn ihr Psalm 119 liest, das ist nur ein Beispiel, gibt viele andere Psalmen, da sind die ersten 8 Verse fangen alle mit dem Aleph an, dem hebräischen A. Jeder Satz, 8 Verse lang. Die nächsten 8 Verse fangen alle mit B, mit B dann. Und dann kommt der dritte, das ist der Gimmel, das ist so ein G. Nicht wie unser C, aber wie unser G vielleicht. 8 Verse lang. Und das geht durch alle 22 Verse des hebräischen Alphabets. Und wenn ihr 22 mal 8 habt, dann wisst ihr auch, warum der Psalm 119 so lang ist, nämlich 176 Verse, 22 mal 8. Das ist der Grund. Denn die Aussage von Psalm 119 hätte man weitaus kürzer machen können. Wenn ihr mal Psalm 119 gelesen habt, wisst ihr, das wiederholt sich ganz oft, nicht wahr? Immer das Gleiche. Das Gesetz ist gut, das Gesetz ist toll, das Gesetz ist schön. Ich liebe das Gesetz, ich möchte das Gesetz halten. Und man fragt sich ja, das hätte man doch in 100 Versen oder in 76, warum in 176 zusammen, nicht wahr? Der Grund ist ganz einfach, weil der Psalmdichter wollte einfach mal das gesamte Alphabet hindurchmachen, hatte den Vorteil, wenn Kinder das Alphabet gelernt haben, haben die gleichzeitig den Psalm 119 gelernt. Psalm 119 ist einer der großartigsten Verse, Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz, nicht wahr? quasi wie ein, als Schulkind konnte man diesen Vers auswendig lernen. Wir würden das heute wahrscheinlich nicht schaffen, oder?
Ja. Mhm. Ja.
Ja, also obwohl das nicht der wichtigste Aspekt ist von der Bibel, wo man sich da auch nicht tausend Jahre mit beschäftigen muss, halten wir fest, die Bibel ist auch von ihrer Sprache, von ihrer Struktur, wie sie gebaut ist, unglaublich schön. Wenn man sich mal ein bisschen hineinvertieft, mal die Geschichten anschaut im ersten Buch Mose, wie die aufgeschrieben sind, was alles gesagt wird, was weggelassen wird, wie das so gemacht ist. Das ist einfach unglaublich toll gemacht. Deswegen gibt es viele Leute, die einfach die Bibel lesen, einfach weil sie so ein literarisches Meisterwerk ist, nicht wahr? Dummerweise beten sie nicht um den Heiligen Geist und glauben nicht, was sie da lesen. Das würde ihnen mehr helfen. Aber die Bibel ist nicht nur wahr und gerecht und schön, sie ist auch schön. Und das ist auch das Zeichen Gottes in der Natur, nicht wahr? Gott zeigt uns, dass er nicht einfach nur richtig ist. Ich meine, Gott hätte auch die Bibel schreiben können als ein Regelbuch mit Paragraphen, nicht wahr? 789 Paragraphen. Das sollst du tun, das darfst du tun. Oder den ganzen Erlösungsplan als Gebrauchsanweisung. 85 Schritte aufschreiben können, oder? Hätte er machen können. Nur Gebrauchsanleitungen sind nicht besonders poetisch, oder? Nicht besonders schön. Und so gibt es eine unglaubliche Vielfalt, nicht wahr? So wie ihr rausschaut und ihr seht verschiedene Bäume, verschiedene Tiere, verschiedene Vögel. Seht auch verschiedene Bücher, nicht wahr? Der eine beschreibt es als Prophet, Jesaja, mit großen Bildern. Der nächste, 1. Mose beschreibt das so mit interessanten Geschichten aus dem Familienleben von alten Patriarchen. Der nächste schreibt Lieder, David. Der nächste beschreibt das mehr als spannende Geschichtserzählung wie 1. Könige. Immer wieder der gleiche Gedanke wird aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet, damit für jeden was dabei ist. Stellt euch nur für eine Sekunde vor, die Bibel wäre geschrieben wie der Koran, wo man einfach in einem Stil 170 Suren durch hat, Kapitel, ohne Veränderung des Stils. Zack, 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 durch. Das macht so ein bisschen dann. Aber die Bibel möchte, dass wir. Da gibt es Liebeslieder, nicht wahr? Da gibt es auch sehr traurige Passagen. Habt ihr das Klagelied gelesen? Klagelieder? Da kann man wirklich depressiv werden, nicht wahr? Der Prediger. Es ist für alle Lebensbereiche von unterschiedlichsten Perspektiven. Einfach um zu zeigen, dass Gott das ganze Spektrum der menschlichen Emotion, das ganze Spektrum der Schönheit auch, der Sprache abgedeckt hat. Und das ist sehr schön. Es gibt Sachen, die sind unglaublich klar auf den Punkt, nicht wahr? Es gibt Sachen, die sind unglaublich abstrakt. Und die Bibel hat für alles was dabei. Und das ist das Schöne. Und das Tollste an der Sache ist, obwohl sie so literarisch unglaublich komplex ist, ist sie doch völlig eins. Und ganz kurz noch. Diese literarische Komplexität geht ja nicht nur einfach, dass man sagt, okay, die Geschichte hier, das ist so und so aufgebaut, sondern es geht ja so, dass ganze Bücher zueinander passen. Nicht wahr? Ihr wisst vielleicht, dass die ersten 5 Bücher Mose so einen riesigen Berg bilden. Also da, wo das erste und das fünfte, das zweite und das vierte sich entsprechen, das dritte in den Kapiteln auch und bis auf ein Zentrum hochgehen. Wisst ihr, was das Zentrum ist der 5 Mose-Bücher? 3. Mose 16, der große Versöhnungstag. Ihr könnt die ganzen Mose-Bücher durchlesen und immer Parallele finden. Zack, 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 zack. Geht genau auf diesen, das heißt, jemand, der es auswendig kannte wie die Pharisäer, hätten die es wirklich, wirklich begriffen, hätten sie gesehen, wie die ganze Tora geht auf diesen einen Punkt so. Das andere ist zum Beispiel die Psalmen. Habt ihr gewusst, dass die Psalmen 5 Bücher haben eigentlich? Habt ihr gewusst, dass die Psalmen 5 Bücher sind? Wenn ihr mal die Psalmen durchlest, werdet ihr feststellen, es gibt das erste Buch der Psalmen, dann kommt irgendwann das zweite. Die ganzen 150 Psalmen sind so, erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch, vierte Buch, sie sind zusammengefußt als ein Buch. Aber eigentlich sind es 5 Bücher. Jetzt ratet mal, warum es 5 Bücher der Psalmen gibt. Weil es auch 5 Bücher Mose gibt. Die 5 Bücher Mose sind das, was Gott der Gemeinde sagt. Und die 5 Bücher Psalmen sind das, was die Gemeinde als Antwort darauf sagt. Und ihr habt ganz viele Parallelen. Wenn ihr mal wirklich was Spannendes machen wollt, sucht euch den Psalm raus und überlegt mal, zu welcher Stelle in den Büchern Mose das passt. Nicht wahr? Da gibt es Psalmen zum Versöhnungstag, da gibt es Psalmen zur Schöpfung, da gibt es Psalmen zum Fall des Menschen, da gibt es Psalmen zur Erlösung, zu allem Möglichen. Ja? Oder jetzt auch Psalmen zu anderen Geschichten. Das macht dann nochmal ganz viel her. Übrigens, nebenbei gesagt, ihr wisst ja, wie viele Bücher gibt es in der Bibel? Wie viele Bücher gibt es in der Bibel? 66. Wenn ihr jetzt aber die Psalmen nicht als ein Buch zählt, sondern als 5, dann kommen noch 4 dazu, dann sind es wie viel? 70. Interessant, oder? Naja, gut, lassen wir das. Also könnte man wirklich, da könnte man ein Leben lang studieren, einfach nur an der Schönheit der Bibel, an der Oberfläche, ja? Absolut. Absolut. Mhm.
Ja. Mhm.
Absolut. Ganz genau, du hast absolut, da kommen wir jetzt auch, die nächste halbe Stunde ist so reserviert für diesen Punkt, nicht wahr? Aber wir wollen das andere nicht ganz ausklammern, nicht wahr? Dass es da auch Schönheit gibt. Und wo man ein Leben lang immer wieder erstaunt sein kann. Immer wieder sagen kann, das gibt es ja gar nicht, was da für Schätze sind. Und je mehr in der Bibel lest, desto mehr werdet ihr diese Schätze auch finden. Und es gibt nichts Schönes. Jemand hat einmal gesagt, wir können jeden Tag ein Fest voller guten Dinge haben. Gemeint ist das Bibelstudium am frühen Morgen. Sie hat gesagt, wir können jeden Tag ein Fest voller guten Dinge haben. Ich habe mir das aufgeschrieben, über meinen Schreibtisch geschrieben. So, eine Karte. Jeden Tag ein Fest guter Dinge. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wieder das Fest guter Dinge gehabt habe, wenn ich wieder neue Dinge rausgefunden habe. Und gesagt, wow, ich habe nicht gewusst, dass das in der Bibel steht oder dass das so schön beschrieben ist. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ölbäume und Leuchter kommen an einer Stelle in der Bibel vor, die so offensichtlich die Vorlage ist für Offenbarung 11, Vers 4, dass wir jetzt den Rest der Zeit damit verbringen wollen, im Wesentlichen mit dieser einen Bibelstelle. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo Ölbäume und Leuchter vorkommen, die quasi die Grundlage ist für Offenbarung 11, Vers 4. Sacharja 4, das ist genau die richtige Antwort, das gibt 100 Punkte. Lass uns mal gemeinsam Sacharja 4 aufschlagen. Genau. Gott sei gelobt für Querverweise, nicht wahr? Sacharja 4. Übrigens. Ganz kurz, wir haben ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder in Sacharja geschnuppert. Wer von euch weiß noch, worum es ganz, ganz grob gesagt in Sacharja 2 ging? So ganz grob gesehen, wer weiß noch, worum es in Sacharja 2 ging? Weil wir haben jetzt, da ging es um die Messschnur, nicht wahr? Das heißt, wir hatten in Sacharja 2, hatten wir die Messschnur und den Ruf raus aus Babylon, nicht wahr? Könnt ihr euch erinnern? Raus aus Babylon? Worum ging es in Sacharja 3? Worum ging es in Sacharja 3? Haben wir auch schon behandelt. Das ist der hohe Priester und da steht der Joshua, ja, und er steht vor dem hohen Priester und er wird was? Er wird gerichtet. Da geht es um das Gericht, nicht wahr? Da geht es um das Gericht, das himmlische Gericht, wo dem Joshua das neue Kleid gegeben wird. Und jetzt kommen wir zu Sacharja 4, okay? Wissen wir nicht, worum es geht. Lesen wir ganz kurz nur die ersten beiden Verse, dann kommen wir da noch mal drauf zurück. Schaut mal Vers 1 bis 3. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein... Seid ihr alle da? Ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben auf, darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohren zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume, dabei einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Das heißt, hier geht es um Leuchter und um Ölbäume. Sacharja 2 geht um eine Messschnur, raus aus Babylon. Sacharja 3 geht um ein Gericht und Sacharja 4 geht um Leuchter und Ölbäume. Woran erinnert euch das? An Offenbarung? 11, genau. Denn Offenbarung 11, Vers 1 hatten wir die Menschen. Wir hatten schon in Offenbarung, nebenbei gesagt, in Offenbarung 10, Vers 11, den Ruf raus aus Babylon. Einen Ruf an alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen. Die drei Engelsbotschaft, den Ruf raus. Dann die Messschnur, die bedeutet, dass jetzt das himmlische Untersuchungsgericht, das haben wir dann in Vers 1 und 2 gehabt, das himmlische Untersuchungsgericht. Und dann kommt in Vers 3, kommt die Bibel, die dargestellt wird in Vers 4 als Leuchter und Ölbarn. Könnt ihr sehen, wie Offenbarung 11 sozusagen die Bilder sogar in der richtigen Reihenfolge sich nimmt aus Sacharja. So, könnt ihr es sehen? Könnt ihr mal gucken, in Offenbarung 11, Vers 1 kommt das Messschnur vor, das kommt das Gericht vor und so weiter, haben wir alles behandelt. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen über diesen Abschnitt, Sacharja 4. Fangen wir mal an, wer ist hier die Hauptperson in diesem Kapitel? Nach diesen drei Versen, die wir gelesen haben. Da kommt wer? Wer kommt dort? Da kommt ein Engel. Zu wem kommt er? Zum Sacharja. Und er fragt ihn eine, oder er weckt ihn. Woraus weckt ihn auf? Aus einem Schlaf. Okay. Und dann stellt ihn eine Frage. Was ist die Frage? Was siehst du? Okay. Also wollen wir mal sehen, was er sieht. Was sieht er? Er sieht einen Leuchter. Also er sieht einen Leuchter. Ich hoffe, ich kann das jetzt. Dann haben wir hier die sieben Leuchter. Okay. Was haben wir noch? Wir haben eine Schale hier, ja? So eine Schale oben da drauf. So eine Schale. Okay. Und was haben wir noch? Das ist aus Gold, ja? Sieben Lampen daran, nicht wahr? Sieben Lampen. Okay. Schnauzen, sieben Gießröhre zu den Lampen. Schnauzen, ja. Schnauzen meint Gießröhre, also Rohre, Schnauzen. Also so Rohre von hier zu den Lampen. Das sind so Rohre, die jetzt etwas hier hin tun. Okay. Ich habe nie behauptet, dass ich gut zeichnen kann. Das sind also diese Rohre oder Schnauzen. Was ist das für eine Übersetzung? Das ist so ein Gefäß, also von da geht es sozusagen herab, nicht wahr? Es fließt nach unten. Und was steht daneben? Vers 3. Da haben wir Ölbäume. Jetzt hätte ich hier groß malen müssen. Egal. So ein Baum, ich weiß nicht genau, wie so ein Ölbaum aussieht. Aber wahrscheinlich wird er einen Stamm haben, nicht wahr? Und irgendwas anderes oben hier. Und hier auch noch ein. Weiß jemand von euch, wie ein Ölbaum aussieht? Kleiner sind sie. Okay, also das sind jetzt sehr symbolische Ölbäume, nicht wahr? Also es sollen Ölbäume sein. Und was haben wir? Okay, bis dahin erstmal. Also wir sehen diesen Leuchter, wir sehen diese Schüssel oder dieses Ölgefäß und haben wir die Lampen und wie diese Schnauzen und diese Gießröhren zu dem Leuchter. Okay, jetzt gehen wir weiter. Und ich ergriff das Wort. Wer ist ich? Sacharja, nicht wahr? Und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, eine sehr verständliche Frage, die wir auch haben, oder? Was fragt er? Was sind diese? Man möchte wissen, was das bedeutet, okay? Aber statt eine Antwort bekommt jetzt eine andere Frage. Da antwortet der Engel, der mit mir redet und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Stellt euch vor, ihr seht einen Traum und ihr seid völlig perplex, was soll das bedeuten? Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Und ihr sagt, ein Engel kann man es bestimmt erklären, nicht wahr? Der Daniel hat auf dem Engel mir die Antworten bekommen. Erklär mir, was bedeutet das? Aber statt dass der Engel sagt, okay, pass auf, das bedeutet das, sagt er, hey, weißt du das nicht? Was kommt damit rüber? Wenn er sagt, weißt du das nicht? Der Engel ist unverständlich. Ja, warum ist der Engel unverständlich? Warum sagt er, ich verstehe das nicht, dass du das nicht verstehst? Er sagt, es ist doch selbstverständlich, dass du es wissen musst, nicht wahr? Habt ihr euch schon mal gefühlt, dass ihr irgendwie in der Gemeinde saß beim Bibellesen und sagt, das müsste ich jetzt wahrscheinlich eigentlich wissen, oder? Das hätte ich jetzt eigentlich wissen sollen. Und man hört so diese Engelstimme, weißt du nicht, was das ist? Kann man sich gut reinversetzen, oder? Übrigens, in welchem Zustand war der Sacharja gewesen? aus dem Schlaf. Bei wem klingelt es schon? Schlaf. Öl. 10. Die 10 Jungfrauen, nicht wahr? Die schlafen auch, werden auch geweckt. Da geht es auch ums Öl. Und offensichtlich bedeutet dieser Schlaf, dass man eigentlich das etwas, was selbstverständlich ist, nicht wirklich begriffen hat. Also Sacharja 4 kann uns wahrscheinlich einiges lernen. Ihr wisst, die 10 Jungfrauen betreffen uns, oder? Ihr wisst das. Was brauchen die 10 Jungfrauen? Sie brauchen Extra-Öl, ganz genau. Mit Dank an Tash Faklip. Gehen wir weiter. Und wir wollen wissen, wo kommt das Extra-Öl her? Denn offensichtlich gibt es hier einen Ölbaum. Es gibt ein Ölgefäß. Es gibt Gießröhren, wo das Öl hindurchkommt, auf den Leuchter, wo das Öl dann zum Brennen gebracht wird. Das ist ziemlich detailliert, nicht wahr? Okay, dann sagt er, ist er ganz ehrlich, und das sollten wir immer tun, wenn wir was nicht wissen. Wir sollten nicht sagen, ja, ich weiß es schon, weil er hätte keine Antwort bekommen. Ich weiß, sagt, nein, ich weiß es nicht. Nein, mein Herr. Vers 6. Da antwortete der Herr und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Wer war Zerubabel? Nur nebenbei, ist jetzt nicht so wichtig. Zerubabel war der Statthalter, derjenige, der verantwortlich war für den Aufbau des Tempels, nicht wahr? Und für die Aufbauarbeiten dort in Jerusalem. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Ganz bekannter Vers, nicht wahr? Wir zitieren den meisten aus dem Kontext. Wir kennen nur diesen Vers und nicht, was drumherum steht. Aber die Bibel sagt, dass das zu tun hat mit dem Öl. Nicht wahr? Das ist eine der Hauptideen, warum wir sagen, dass das Öl steht für den Heiligen Geist. Jetzt schauen wir weiter. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Das heißt, er wird das Werk vollenden. Ja? Wir haben das Bild von einem Menschen, der etwas aufbauen will. Er baut an den Mauern, er baut an dem, er baut an jenem. Und die Frage ist, wird er es vollenden können? Und die Prophezeiung sagt, nicht durch Macht, nicht durch Heer, nicht durch Stärke, sondern durch den Geist wird er das Werk vollenden können. Das ist deswegen so wichtig, weil in Matthäus 25 geht es auch um die letzte Generation. Ich war diejenigen, die das Werk vollenden sollen, die brauchen auch das Öl. Nicht einfach nur, damit sie sehen können, sondern damit sie das Werk vollenden können, den Schlussstein auf das Gebäude setzen können, damit das Werk zu Ende ist, das sie bauen sollen. Jetzt gehen wir weiter. Vers 8. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu euch gesandt hat. Und das ist ein schöner Vers. Merkt euch den Vers. Vers 10 ist ein ganz toller Vers. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Dieser Vers kann einem viel helfen im Leben. Der bedeutet nämlich, dass Gott kein Problem damit hat, wenn Dinge ganz klein anfangen. In Wirklichkeit werdet ihr feststellen, dass Gott immer klein angefangen hat. Er hat nicht 1 Milliarde Menschen geschaffen, sondern 2. Ja, erst einen und dann den zweiten. Er hat nicht einfach ein großes Volk berufen, sondern er hat eine Person berufen, Abraham. Und die hat sich vermehrt. Er hat nicht 30.000 Jünger gemacht, sondern 12. Er hat in der Adventbewegung nicht eine komplette Weltkirche bekehrt, sondern einige wenige. 50, ja. Gottes Dinge fangen immer kleiner. Deswegen sagt er, ihr kennt das Bild von dem Senfkorn, nicht wahr? Das wachsen muss. Das heißt, wir sollten uns niemals schämen, wenn das, was wir tun für Gott, sehr klein beginnt. Wir denken, oft haben wir das Gefühl, ich kann erst für Gott etwas tun, wenn ich das gemacht habe, wenn ich so viel vorbereitet habe und dann mit entsprechendem Auftreten wirklich etwas machen kann. Ja, wenn ich da wirklich gleich ganz viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann. Ganz genau. Aber diesen Fehler machen sehr viele. Sie glauben, sie können erst dann in der Mission wirken, wenn sie alle Ressourcen zusammen haben, wenn alles gesetzt ist, wenn alles organisiert ist und dann sozusagen mit großem Karacho, mit großem Marschbefehl los. Nur das passiert nie, weil zu diesem Punkt wird es nie kommen. Der einzige Punkt, die einzige Methode, die Gott uns gibt, ist immer klein anzufangen. Mit dem bisschen, was wir haben, klein anfangen und dann wachsen lassen. Wir sollten niemals den Tag kleine Dinge verachten, okay? Kleine praktische Lektion hier. Gehen wir weiter. Denn jetzt im nächsten Satz, immer noch in Vers 10, kommt plötzlich die Antwort. Vers 10. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene 7 werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Das heißt, jene sieben. Was ist hier sieben? Welche sieben? Die sieben Leuchter stehen wofür? Für die? Sie stehen in der Offenbarung 1 für die Gemeinden, aber hier stehen sie für? Für die? Für die Augen des Herrn. Das heißt, diese sieben werden sehen. Und was in dem Vers ist als gegeben, das sieht? Die Augen, nicht wahr? Das stimmt, in Offenbarung 1, Vers 20 steht der siebenarmige Leuchter für die Gemeinden. Aber ihr wisst, ein Symbol kann in der Bibel auch verschiedene Bedeutungen haben, nicht wahr? In 1. Petrus 5, Vers 8 ist der Löwe ein Symbol für Satan. In Offenbarung 5 ist er ein Symbol für Jesus, nicht wahr? Nur weil ein Löwe ein Löwe ist, ist er nicht immer das Gleiche. Genauso auch gibt es differenzierte Anwendungen für den siebenarmigen Leuchter. Halten wir fest, er steht für die sieben Augen Gottes. Jetzt werdet ihr euch fragen, ich habe noch nie was von den sieben Augen Gottes gehört. Was sind die sieben Augen Gottes? Es wird noch etwas genannt über die sieben Augen Gottes. Was wird gesagt? Welche? Die alle Lande durchziehen, welche auf der ganzen Erde umherziehen. Die sieben Augen Gottes. Wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört über die sieben Augen Gottes? Ich habe mir vorgestellt, dass sieben Augen Gottes? Ja? Wo kommen in der Bibel noch sieben Augen Gottes vor? Die sieben Augen Gottes. In der Offenbarung, ganz genau. Schlag mal auf Offenbarung 5. Und dann weil das ist so typisch Bibel, nicht wahr? Man hat ein Symbol, das man nicht versteht, und dann kommt die Erklärung mit dem anderen Symbol, das man auch nicht versteht. Und dadurch wird man angeregt, immer weiter zu forschen. Offenbarung 5, Vers 6. Und jetzt, glaube ich, gehen euch die Lichter auf. Offenbarung 5, Vers 6. Dort heißt es, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Das steht für Jesus, ohne Frage. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Welche was sind? Die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Das heißt, die sieben Augen, die ausgesandt über die ganze Erde, sind in Wirklichkeit die sieben Geister Gottes. Jetzt, wie nennt man die sieben Geister Gottes? Der Heilige Geist, nicht wahr? Denn Zahl 7 hat zu tun mit der Vollkommenheit, mit der Heiligkeit. Ihr wisst, Jesus war getauft worden mit dem Geist der Weisheit, mit dem Geist der Kenntnis, mit dem Geist der Furcht und so weiter. Die sieben Geister könnt ihr nachlesen in Jesaja 11, Vers 1. Das heißt, diese sieben Leuchter stehen wofür? Für den Heiligen Geist. Sieben Leuchter, Heiliger Geist. Jetzt kann man sich schon eine Frage stellen, nicht wahr? Wir denken doch immer, dass, und es stimmt ja auch in vielen Fällen, dass das Öl der Heilige Geist ist. Aber wenn der siebenarmige Leuchter der Heilige Geist ist, wie kann denn das? Müssen wir doch drüber nachdenken, nicht wahr? Was das Öl ist? Muss irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Aber wenn explizit der siebenarmige Leuchter in diesem Bild der Heilige Geist ist, dann müsste es für das Öl, das ja da raufgegossen wird, noch eine zusätzliche, differenzierte Bedeutung geben, nicht wahr? Gucken wir weiter. Lesen wir weiter. Gehen wir zurück zu Zacharja 4. Zacharja 4. Und ich bin auch gleich da. Genau, da sind wir. Zacharja 4 und dort ab Vers 11. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Das heißt, wir haben noch etwas in unserem Bild, was wir nicht gesehen haben. Es gibt also noch von den Bäumen was? Nochmal zwei Röhren. Nicht die sieben Röhren, sondern die zwei Röhren. Das ist jetzt schon ein ziemlich komplexes Röhrensystem, nicht wahr? Das heißt, wir haben zwei Ölbäume. Von den zwei Ölbäumen fließt das Öl in das Gefäß und von dort fließt es auf den siebenarmigen Leuchter. Könnt ihr es sehen? Das ist sehr geordnet. Und wir uns natürlich fragen, was bedeutet das? Er stellt zweimal die Frage, was bedeuten diese Ölbäume, diese Zweige hier an diesen Röhren? Ja? diese zwei Zweige. Schauen wir mal, was jetzt die Antwort ist. Er sprach zu mir, was fragt er? Vers 13. Weißt du nicht, was diese bedeuten? Oh, ich glaube, der Zacharja hat sich nicht gut gefühlt, oder? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls. Wie steht es in eurer Übersetzung? Die Gesalbten, ja. Und jetzt, was steht weiter? Die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Wo haben wir das schon mal gelesen? Die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Wo haben wir das schon mal gelesen? Die vor dem Herrscher oder vor dem Gott der ganzen Erde stehen. In welchem Vers? Ja, ne? Noch viel einfacher. Wo haben wir gerade schon mal gelesen, dass zwei. Auf dem 11, Vers 4. Genau, es ist genau unser Vers. Das sind die beiden Ölbäume, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und hier werden sie nun anders genannt, die Gesalbten, nicht wahr? Die Söhne des Öls. Das heißt, das sind die beiden. Diese beiden Ölbäume, direkt aus Offenbarung 11, Vers 4, sind die hier. Und wofür stehen die beiden Ölbäume? Haben wir gerade gesagt, die stehen für das Alte und das Neue Testament. Das Alte und das Neue Testament. Jetzt halten wir fest, was wir wissen. Wir wissen, es gibt das Alte und das Neue Testament. Aus diesem Alten und dem Neuen Testament kommt das Öl heraus. Dieses Gefäß. Und von dem Gefäß wird es weitergeleitet auf diesen siebenarmigen Leuchter, der für den Heiligen Geist steht. Und was muss mit diesem Öl passieren? Es muss brennen. Dadurch wird es zum Licht. Das Ganze ist noch eine Anspielung an Matthäus 25 mit dem Aufwecken, nicht wahr? Und wo kommt das Öl her? Das heißt, das Öl für die Lampen kommt woher? Es kommt aus dem Alten, aus dem Neuen Testament. Aber offensichtlich geht es hier um etwas, was wir eigentlich wissen müssten, aber nicht wirklich verstehen. Denn ihr wisst ja, ein Prophet in einer Vision steht immer für das Volk Gottes. Das haben wir bei Johannes auch gesehen. Seine Aktion, seine Worte sind ein Symbol für das ganze Volk. Gott fragt zweimal sein Volk und sagt, wisst ihr, was das ist? Aber offensichtlich wäre es selbstverständlich, dass wir es wüssten. Als Daniel seine Prophezeiung bekommt, sagt Gott nicht, ja, weißt du nicht, was der Widder ist? Er erklärt das ihm einfach ganz normal. Woher soll das Daniel wissen? Aber hier ist es so, dass er sagt, das müsstest du eigentlich wissen. Also, wir haben das Alte Testament. Und das Neue Testament. Und da kommt etwas aus der Bibel heraus. Das, worauf es ankommt. Diese extra Portion, die auch die 10 Jungfrauen brauchen. Das zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich meine, wenn der Heilige Geist nicht da wäre, wo würde das Öl hinfließen? Wenn hier kein Leuchter wäre, wo würde das Öl hinfließen? Auf die Erde. Und könnte es da brennen? Nein, das heißt, das Öl kann nur brennen, wenn es da den siebenarmigen Leuchter gibt. Richtig? Das heißt, ohne Heiligen Geist ist das, was wir suchen, wertlos. Aber wir suchen etwas, was aus der Bibel herauskommt. Das ist das Wort Gottes. Das Öl. Das, um das es eigentlich wirklich geht. Jetzt pass mal auf. Wir haben schon die Parallele gesehen zu Matthäus 25. Wir haben gesehen, Matthäus 25, lass uns mal kurz aufschlagen, das wird uns helfen, das zu verstehen, was es ist. Denn wir sind uns ganz sicher, wir müssten wissen, was das Öl ist, nicht wahr? Denn offensichtlich brauchen wir das Öl. Und eigentlich denken wir kennen das Öl. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, naja, okay, wenn es nicht das Wort Gottes ist und nicht der Heilige Geist. Das ist eine interessante Idee, das finde ich eine super Idee. Schau mal, könnte sein. Finde ich eine super Idee. Das ist eine interessante Beobachtung. Über die habe ich auch nachgedacht. Offensichtlich ist Zacharja 4 eine Endzeitprophezeiung. Denn Zacharja 4 prophezeit schon voraus, dass es da ein neues Testament gibt, obwohl es keins gibt. Selbst das Alte Testament war nicht mehr vollständig. Das Buch Malachi hat es noch gar nicht gegeben. Das heißt, in einem gewissen begrenzten Sinne spricht Zacharja 4 von der Zeit von Zacharja, aber im eigentlichen Sinne spricht Zacharja 4 von unserer Zeit. Genauso wie auch Sacharja 3 im begrenzten Sinne von der Zeit von Joshua spricht, aber eigentlich von der Zeit des Untersuchungsgerichtes. Diese ganzen kleinen Propheten sprechen ein bisschen, das ist mir das Prinzip, sie sprechen, so ein kleiner Prophet spricht von seiner Zeit und von der Endzeit gleichzeitig. So wie Matthäus 24, wo Jesus von seiner Zeit spricht, die Zerstörung von Jerusalem und gleichzeitig vom Ende der Welt. Das ist die Methode immer, nicht wahr? Von seiner Zeit im Kleinen, Ende der Welt im Großen, global. Und so ist es hier bei Sacharja 4 auch. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Jetzt schaut mal Matthäus 25. Matthäus 25. Ihr kennt das Gleichnis, oder? Die Jungfrauen. Genau die. Die Törichten und die Weisen. Wie viel schliefen von denen? Alle. Und sie mussten alle geweckt werden. Wodurch wurden sie übrigens geweckt? Lautruf. Nicht wahr? Durch den lauten Ruf, durch den Schofarhorn, nicht wahr? Das steht ja nicht explizit, aber durch den Mitternachtsruf. Der Mitternachtsruf. Könnte man eine längere Studie machen, was der Mitternachtsruf ist. Aber eine der Hauptelemente des Mitternachtsrufes ist, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Vers 7. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu dem Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen, Vers 9, antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch, geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Frage. Die törichten Jungfrauen wollen was haben? Öl. Denn sie sehen, die Klugen haben es. Die Klugen haben das Öl, das extra Öl. Die Törichten haben es nicht. Sie wollen es haben. Warum geben die Klugen es den Törichten nicht ab? Es ist etwas, was offensichtlich nicht übertragbar ist. Nicht wahr? Es ist nicht übertragbar. Frage, wenn das Öl der Heilige Geist ist, wenn das Öl die Bibel wäre, man muss einfach die Bibel lesen, kann man die Bibel übertragen? Natürlich, man kann sofort die Bibel in die Hand geben. Wenn das Öl der Heilige Geist ist, wäre das übertragbar? Natürlich, in einem gewissen Sinne, doch. Wenn jemand den Heiligen Geist haben möchte, kann er ihn bekommen. Das dauert nicht ewig lange. Aber gibt es etwas, was nicht übertragbar ist, was aus dem Wort Gottes hervorkommt? Könnt ihr euch an das Olivenöl, das zerpresste Olivenöl erinnern? Etwas, was herauskam aus Jesus? Dieses nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wie nennt man das auf Deutsch? Das, was ihn ausgemacht hat. Es war sein Charakter. Sein Charakter. Es war sein Charakter. Denn am Ende der Zeit wird was entscheiden. Unser Charakter. Ob wir Jesus ähnlich geworden sind. Die Frucht des Geistes. Und Charakter kann nicht übertragen werden. Wenn ich dort stehe und sage, Jesus kommt wieder und ich bin total ungeduldig und ich sehe, du bist geduldig, gib mir was von deiner Geduld ab. Kann ich nicht. Ja? Die Jungfrauen sind ja nicht geizig, die sagen, nö, für dich nicht. Die sagen, wir würden ja gerne, aber wir können nicht. Es geht nicht. Wie passt nicht zur Karte? Ja, das ist eine gute Frage. Schauen wir mal in Vers 7 und 8 nochmal, ja? Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu dem Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erloschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Das heißt, wenn ich etwas abgebe, schau, wenn ich die Bibel abgeben würde, reicht es für mich und reicht es für dich. Ich kann auch den Heiligen Geist abgeben, der reicht für dich und für mich. Wenn ich dir etwas von meinem Charakter abgeben würde, kann man Charakter tauschen? Eigentlich nicht, aber denk mal ein bisschen tiefer. Kann man Charakter tauschen, ja oder nein? Tauschen. Man muss Charakter sogar tauschen. Wer gibt uns den Charakter? Jesus. Man kann in einer gewissen Art und Weise Charakter tauschen, indem man nämlich Jesu Charakter annimmt und meinen schlechten Charakter auf Jesus legt, der dafür gestorben ist. In diesem Sinne kann man schon Charakter tauschen. Also, das ist jetzt ein Bild, ja? Ich mit meinem schlechten Charakter lege ihn auf Jesus. Jesus gibt mir seinen Charakter. Dafür musste Jesus aber den zweiten Tod sterben, den ewigen Tod. Wenn ich das jetzt mit einem anderen machen würde, angenommen, es würde gehen, ja, das ist ja das Bild, angenommen, es würde gehen, dann würde es für mich nicht reichen. Wenn ich etwas von meinem, denn das Bild ist Charakter macht nur Sinn, wenn er vollständig ist. Oder mit anderen Worten, Gott möchte, dass wir einen ausgereiften Charakter haben. Wenn ich etwas davon abgebe, dann reicht es für mich nicht. Wenn ich sozusagen weniger bin als das, was ich habe, weniger als das, was Gott mir geschenkt hat, dann reicht es für mich nicht. Wenn ich, Gott hat mir so und so und so, so viel gegeben, so viel Gnade, und wenn ich mit weniger Gnade ankomme, weil ich abgegeben habe an Charakter, dann reicht es für mich nicht. Verstehst du, was ich meine? Es würde für mich reichen. Ich würde den Maßstab nicht mehr erreichen. Du kommst durch den himmlischen Maßstab nur, wenn du den völligen Charakter, den Gott dir schenken möchte, einbringst. Ja, aber man kann den Heiligen Geist. Apostel haben die Hände aufgelegt, haben den Heiligen Geist. Ja, klar. Ja, natürlich. Das ist ja mit allen Sachen so. Das ist total klar. Das ist mit allen Sachen so. Aber lass uns ganz kurz nochmal diese Frage, weil das ist sehr wichtig, nachgehen. In Hebräer 4. Hebräer 4. Es kommt ja aus dem Wort Gottes, nicht wahr? Und ein anderer Weg, das zu zeigen, wäre zu sagen, was bewirkt das Wort Gottes? Denn das, was aus dem Wort Gottes herauskommt, ist das Öl, nicht wahr? Und wir haben es hier in Vers 12, steht dann, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der was? Der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das heißt, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dann kommt etwas heraus. Nämlich, dass meine Gedanken und meine Gesinnung beschnitten werden. Das ist sozusagen die Folge des Bibelstudiums. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn meine Gedanken, meine Gesinnung verändert werden, verändert sich automatisch, oder das ist sozusagen, denn mein Charakter ist nichts weiter als das, was ich denke und was ich aufgrund meines Denkens tue und was ich spreche und was ich sage und so weiter, das ist zusammengefasst. Kommt alles, wie gesagt, mein Denken, mein Charakter, es kommt alles hier aus dem Herzen, ja? In der Bibel. Und das ist das, was die Bibel bewirkt. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, denn wie nennt man den Charakter auch? Es ist die Frucht des Geistes. Da wirken sie zusammen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit und so weiter. Dann wird es brennen, richtig? Dann gibt es ein Licht. Und was sagt Jesus über dieses Licht, das durch das Öl angezündet wird? Ihr seid das Licht der Welt. Wenn die Menschen eure guten Werke sehen, werden sie ihren Vater im Himmel preisen. Das ist Matthäus 5, Vers 16, glaube ich. Schlag mal nach, da könnt ihr das sehen. Matthäus 5, Vers 16. Genau. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Schaut. Die Bibel ist von wem inspiriert worden? Vom Heiligen Geist. Das heißt, hier drüber steht wieder der Heilige Geist, nicht wahr? Aber wenn ein Mensch jetzt den Heiligen Geist empfängt und ein Licht wird, was wird er predigen? Er wird wieder die Bibel predigen. Das heißt, es ist so ein ewiger Kreislauf, nicht wahr? Es ist ein ewiges Ineinandergreifen von Dingen. Das wird auch durch diese Röhren ausgedrückt, nicht wahr? Gottes Gnade fließt durch seine Mittel, durch die Bibel und durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und das ist, was wir verstehen müssen. Dass es etwas gibt, dieses Öl, das, wie gesagt, diese zerstochene, diese zerpresste Olive ist. Erinnert euch an Gethsemane, den Garten der Ölpresse. Was dort sozusagen Jesus gezeigt hat, das war sein Wesen, nicht wahr? So wie er war. Es hat sich offenbart. Es offenbart sich in der Krise. Und je mehr wir die Bibel studieren, in dem Sinne, wie sie studiert werden will, desto mehr werden wir in der Lage sein, auch ein Licht zu sein für die Menschen. Der entscheidende Punkt einer Sache ist, weiß ich, wie das funktioniert. Denn der Zacharja wusste es nicht. Also in dem Bild, nicht wahr? Er wusste nicht, was das zu bedeuten hat. War ein guter Jude, ein guter Prophet. Aber wusste nicht, was das zu bedeuten hat. Er wusste nicht, wie man aus der Bibel die Vorbereitung bekommt, die es braucht für die Endzeit. Denn wir brauchen das Öl für die Endzeit, nicht wahr? Und das Bild ist ganz deutlich. Es kommt aus dem Alten, aus dem Neuen Testament. Aus der Bibel. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen. Lesen wir die Bibel so, dass wir das Gefühl haben, dass Gott uns vorbereitet, oder lesen wir die Bibel, weil wir das Gefühl haben, wir haben heute noch nicht unser Pensum geschafft? Seht ihr den Unterschied? Wir haben heute noch nicht Bibel gelesen. Oh, lass uns noch schnell einen Psalm lesen. Gut, wir haben die Bibel gelesen. Oder lesen wir die Bibel mit der Intention, dass Gott uns dieses Öl schenken möchte, diese Vorbereitung für die Krise? Dass da genügend da ist. Das bedeutet, dass ich bereit bin, die Bibel direkt auf mich wirken zu lassen, direkt zu mir sprechen zu lassen, sie zu lesen, genau das, was da steht, und zu fragen, was bedeutet das für mich, was will Gott mir sagen? Und damit schließen wir heute. Könnt ihr euch vorstellen, warum die Bibel Ölbäume genannt werden in dieser Zeit? Wir haben 1062 Jahre. Wir werden nächstes Mal noch weitermachen, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Wir können nächstes Mal vielleicht noch ein paar mehr Fragen beantworten dazu, was vertiefen. Aber warum wurde die Bibel genannt ein Ölbaum während der 1062 Jahre? Es war finster. Finster wie zu Mitternacht. Und in der Mitternacht braucht man Öl. Nicht nur in der Endzeit, auch in der Krise, im Mittelalter, hatte sie genau diese Funktion gehabt. Das heißt, obwohl sie ein Sacktuch war, obwohl so wenig Menschen sie gehabt haben, wer sie gehabt hat, kam damit durch das Mittelalter hindurch. Und auch wenn er in der Höhle gelebt hat, als Waldenser irgendwo, aber er hatte die Bibel und wusste, ich meine, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, ihr wisst, die nächsten 500 Jahre wird sich nichts ändern an dem Zustand. Was muss man da für Mut bekommen aus der Bibel? Also, was braucht man da an extra Trost aus der Bibel, oder? Ich meine, wir haben die Hoffnung, dass es bald zu Ende ist, nicht wahr, dass bald Jesus kommt. Aber wenn die Bibel studiert haben und wussten, das dauert noch hunderte von Jahren, vielleicht 1000 Jahre. Aber die Bibel kann diesen Trost geben. Und die Bibel möchte uns dieses Öl geben. Dieses reine, jetzt der letzte Gedanke. Was für ein Öl ist, was für eine Farbe hat es? Golden. Und wofür steht golden? Für den Glauben. Glauben. Für den Glauben. Und Glaube ist Leben aus jedem Wort. Wenn ich dem glaube, was er sagt. Und das ist letztendlich, man kann sich darüber streiten, ob man das jetzt Charakter nennt, ob man das die Gerechtigkeit Jesu nennt, ob man das seine Gnade nennt, denn Gottes Gnade führt dazu, dass mein Charakter verändert wird. Nicht wahr? Man kann nicht die Gnade Gottes haben und gleichzeitig keine Charakterveränderung erleben. Man kann auch keine Charakterveränderung erleben ohne Gnade. Es geht alles zusammen, nicht wahr? Wenn man das zu sehr trennen will. Aber es geht darum, dass die Gnade Gottes, wenn ich daran glaube, mich verändert, oder? Aber sie verändert mich nur, wenn ich wirklich daran glaube und Gottes Wort beim Wort nehme. Nur dann. Und deswegen ist das Wort Gottes so unendlich wichtig. Es gibt Leute, die reden ihr ganzes christliches Leben über den Heiligen Geist. Wie sie im Heiligen Geist leben und wie der Heilige Geist sie führt, aber sie lesen nicht das Wort Gottes. Das sind Menschen, die den siebenarmigen Leuchter haben, aber die Röhren abgetrennt haben zu den Ölbäumen. Versteht ihr, was ich meine? Wir können beten und wir können Mission machen und wir können über den Heiligen Geist reden, aber wenn wir nicht jeden Tag neu ein bisschen Öl bekommen, jeden Tag neu, jeden Morgen. Ein Fest guter Dinge, nicht wahr? Das beste Olivenöl Außer aus Griechenland. Das beste Olivenöl, das es gibt, aus Gottes Wort. Wertvoll. Dann täuschen wir uns selbst. Und dann schlafen wir, wie die Jungfrauen. Also, wer von euch möchte sich vornehmen, diese beiden Zeugen zu seinen Ölbäumen zu machen? Einen rechts und einen links. Morgens und abends. Dass sie zweimal Zeugnis geben dürfen, damit wir genügend Öl haben auf die Zeiten, die noch vor uns kommen. Ja? Wollen wir das machen? Amen. Lass uns doch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass es uns vorbereiten möchte, dass es uns Öl schenken möchte. Jesus, dieses Öl, deine Gerechtigkeit, die du dort im Garten Gethsemane gezeigt hast, dein Charakter, den du gehabt hast, der auch unser Charakter werden darf und soll, bitten wir dich, dass du uns ihn schenkst, wenn wir dein Wort lesen. Das finde ich einfach nur Fakten lesen und Gedanken, sondern dass, indem wir uns die Gedanken vor Augen malen, indem wir darüber nachdenken, dass wir verwandelt werden in dein Ebenbild. Und Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst, das besser zu verstehen, dir nachzufolgen, wohin du auch gehst, und dass wir selbst, unabhängig von anderen Menschen, ein Gießrohr haben, ein Rohr haben direkt zum Ölbaum oder zu den beiden Ölbäumen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese beiden Ölbäume in unsere Hände gegeben hast, damit wir sie lesen können und aus ihnen das Öl bekommen können. Amen. Amen. Amen.